bis 41, überschrieben die erste Gemeinde. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasst sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist diese Verheißung und alle, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte und sprach: Lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Soweit.
Soll gehen, ja? Wunderbar. Ja, ich freue mich, dass ich wieder einmal hier sein kann und schon als Freund der Gemeinde begrüßt werde. Müsst ihr aufpassen, dass ich nicht eines Tages als Pastor dieser Gemeinde begrüßt werde. Kommen die Kommentare an? Wenn man in eine Gemeinde kommt, dann gucke ich immer vorher auf eure Homepage. Das mache ich schon, seit ich hierher komme. Will immer sehen, was ist vorher gewesen. Nun erfährt man nicht mehr ganz so viel, was vorher war. Das war früher einfacher. Aber man erfährt dann, was kommen wird. Und so habe ich in den Gemeindebrief schon mal reingeguckt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon verteilt wurde, aber für August liegt er ja schon vor. Und fand das sehr schön. Auch da ging es in dem Impuls ja um das Wort Gottes und dass es in unserem Leben wirkt und was es bewirkt. Wir haben in Langen, wo ich jetzt herkomme, bei Darmstadt, zwischen Darmstadt und Frankfurt, da haben wir eine längere Predigtreihe nur zum Wort Gottes, unterschiedlichste Aspekte, was das Wort Gottes für uns bedeutet in unserem Leben. Hat es überhaupt noch eine Bedeutung? Wir wissen, viele Menschen sagen zwar, ich habe 10, 20 Bibeln zu Hause stehen im Regal, die stehen alle sauber geordnet, von dem Ledereinband bis hin zu irgendeiner ausländischen Übersetzung, aber ich lese eigentlich gar nicht so viel darin. Welche Bedeutung hat das Wort Gottes in dieser Welt? Darüber möchte ich mit euch heute Nachmittag, Abend nachdenken. Was es überhaupt in den Jahrhunderten bewirkt hat und warum es bis heute immer noch ein lebendiges Wort Gottes ist. Und ich denke, dann ist es auch eine gute Vorbereitung für die Predigtreihe mit Hermann Schwantner über den Judasbrief. Dann ist es schon mal gut, wenn ihr wisst, warum lesen wir überhaupt das Wort Gottes, was macht das mit uns und wie können wir es gebrauchen und einsetzen. Ich denke, wir brauchen auch das Wort Gottes zur Orientierung. Ich will noch mal euch ganz kurz mitnehmen. Also ich nenne das Thema: Gottes Wort sucht Wege. Ich nehme euch noch mal mit ganz zurück an die Schöpfung. Wenn man sich das mal deutlich macht, da gibt es drei Aspekte. Gott schafft den Menschen, also macht die ganze Schöpfung, teilt das dann ein und am Ende, so die Krönung, ist der Mensch. Und da steht, er macht den Menschen zum Ebenbild Gottes. Das heißt, in jedem Menschen, egal ob Christ oder nicht, in jedem Menschen findet sich erst einmal Anteile Gottes. Ja? Erster Punkt. Der zweite Punkt, er schafft die ganze Schöpfung völlig unterschiedlich, sodass wir bis heute wissen, jeder Mensch ist einzigartig. Keiner, da kann man suchen bei 7-8 Milliarden, da kann man suchen, wir werden nie einen finden, der genau gleich ist wie ich. Selbst bei eineiigen Zwillingen gibt es immer noch Unterschiede und wenn es die Geschichte ist, die Gott mit jedem Menschen schreibt. Zweiter Aspekt, Gott liebt die Vielfalt. Und dritter Aspekt, schon in der Schöpfung, Gott gestaltet es so, dass er dem Menschen eine unendlich große Freiheit gibt. Und wenn man sich diese drei Aspekte mal deutlich macht, in jedem Menschen ist ein Anteil von Gott, jeder ist einzigartig und er gibt dem Menschen, dem einzelnen Menschen, eine unendlich große Freiheit. Führt das zu Konflikten? Das ist eigentlich vorprogrammiert. Das muss so sein. Das muss zu Konflikten führen. Das geht gar nicht anders. Also, wenn jeder seine Freiheit lebt in der Art, wie er in dieser Welt sich vorfindet, und deswegen brauchen wir Wort Gottes zur Orientierung, dass wir da überhaupt durchkommen. Du hast den Predigttext gelesen. Das war jetzt nicht so abgesprochen, aber das ist trotzdem gut. Ich lese ihn nochmal. Könnt ihr hier vorne mitlesen, damit sich das in unser Herz ein bisschen hineinsenkt. Nun ist das ja kein ganz unbekannter Text. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten. Aus diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Wenn säkulare Medien heutzutage über die Entwicklung und Geschichte der Christen schreiben, dann wird diese ganze Kirchengeschichte wird eigentlich gerne unter sozialen Gesichtspunkten als durchaus sehr vorbildlich beschrieben. Was die alles so tun und wie die sich um den Nächsten kümmern und Katastrophenhilfe und alles, was da drin steht. Aber dann werden auch sehr dreiste Behauptungen angestellt, beispielsweise Jesus, der sei wie so ein Robin Hood der Antike gewesen, der habe für die Umverteilung der Verhältnisse in seinem Land gesorgt. Und Paulus hat dann seinen Tod zum Anlass genommen, das Geschehen umzudeuten, die Auferstehung einfach hinten dran zu setzen. Und dann habe man so im Laufe der Jahrhunderte aus dieser Mischung von Judentum und Christentum eine universelle Weltreligion geschmiedet. Also da gibt es eine Fülle von Behauptungen und Geschichtsfälschungen, da fällt einem manchmal nichts mehr ein. Andere staunen darüber, wie sich diese kleine, vermeintliche Sekte in einem feindlichen Umfeld so schnell und so wirkungsvoll durchsetzen konnte. In 300 Jahren, wenn man so die ersten Jahre nimmt, in 300 Jahren von einer Provinzsekte zu einer Weltreligion. Und dann fragt man, wie gelang das eigentlich den Christen? Das randständige Heidentum mehr und mehr zu verdrängen und warum verlief eigentlich alles so schnell? Christen haben sich immerhin gegen eine damals gnadenlose Macht durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas in Wächtersbach überhaupt kennt, wie man da bekämpft wird. Wahrscheinlich sind euch die Menschen hier alle sehr freundlich gesonnen. Und da muss man sich vorstellen, ein Mann, Jesus, mit 12 engen Mitarbeitern, ich will die jetzt gar nicht alle mit euch durchgehen, aber ihr wisst, einer davon ein Verräter und dann mit einem Sympathisantenkreis von ein paar hundert Leuten, da haben die antike Welt innerhalb kürzester Zeit aus den Angeln gehoben. Und die Frage ist, wie geht so etwas? Am Ende gab sich das Römische Reich geschlagen. Wenn man heute überlegt, auch hier in unserem Umfeld wahrscheinlich, in jedem kleinen Dorf steht eine Kirche. Wie kommt das, dass weise und auch gelehrte Menschen, Wissenschaftler, die Bibel zu jedem Jahrhundert gelesen haben und für sich selber persönliche Konsequenzen daraus gezogen haben? Und die geistlichen Aufbrüche haben ja längst nicht aufgehört. Auch wenn wir hier vielleicht eher mal hören, dass die Mitgliederzahl in der evangelisch- und römisch-katholischen Kirche sinkt und immer mehr Menschen austreten. Wissen wir, in anderen Ländern ist das ganz anders. Open Doors hatte im Mai diesen Jahres auf der Jahreskonferenz in Frankfurt davon berichtet, dass seit circa 30 Jahren immer mehr Menschen in der muslimischen Welt Jesus Christus in Träumen und Visionen sehen und zum Glauben an ihn finden. In China ist in den letzten 45 Jahren die Zahl der Christen von 6 Millionen auf über 100 Millionen angewachsen. Im Iran beten Hunderttausende Ex-Muslime Jesus Christus an. Das heißt, wir erleben zurzeit vielleicht etwas weiter weg von uns in Indien Erweckungen, in Vietnam, in Algerien, Zentralasien und natürlich in Afrika und Südamerika. Und obwohl die jeweiligen Behörden und staatlichen Stellen versuchen, mit allen Kräften dagegen vorzugehen, ist ihre Arbeit vergeblich. Und wir fragen, wie ist das möglich? Wie kommt so etwas? Nun, Lukas war Mediziner und Kirchenhistoriker und er bietet uns einen sehr soliden Bericht. Wir sehen hier in der Apostelgeschichte, wie schon ganz am Anfang an einem Tag 3000 Menschen zu Christus finden. Also stellt euch das mal vor, was das hier für euch in Wächtersbach bedeuten würde von, wie viel seid ihr, 30, 40, 50, ich weiß nicht genau, wie viele Mitglieder oder Gemeindeglieder, heute ist ja wahrscheinlich Urlaubszeit, etliche werden nicht hier sein, aber was das bedeuten würde, wenn nächste Woche 3000 Menschen hier vor der Tür stehen würden. Willi, da hättest du erst richtig Probleme. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Die stehen dann nicht vor der Tür, die wollen alle durch euer Taufbecken durch. Also die haben damals offensichtlich ein bisschen Buch geführt, um den Überblick noch zu behalten. Und Lukas hat das in seinen Bericht aufgenommen. Er sagt das ja am Anfang, dass er das geordnet hat. Dennoch ist die Frage, wie war das möglich? Lukas berichtet zuvor, wie Jesus vor den Augen der Jünger in den Himmel aufgehoben wurde, also vor dieser Stelle, die wir hier gerade betrachten. Zwei Männer in weißen Gewändern ihnen erklärten, dass er so, wie er aufgefahren ist, auch wiederkommen würde. Und dann saßen sie da zusammen. Mit circa 120 Menschen beteten und warteten sie auf die Verheißung des Vaters. Das hatte Jesus ihnen gesagt. Wartet. Und am 50. Tag nach der Auferstehung Jesu, während sich hunderttausende Pilger so durch die Straßen von Jerusalem am jüdischen Erntedankfest durch die Straßen bewegten, da treten Petrus und die anderen Jünger an die Öffentlichkeit. Und Gott selbst hatte ihnen außergewöhnliche Rahmenbedingungen gegeben. Kommt da plötzlich so ein gewaltiges Rauschen wie bei einem Sturm und sie werden erfüllt von dem Heiligen Geist und reden in Sprachen, die sie gar nicht gelernt haben. Und die Zuhörer aus fernen Ländern verstehen sie in ihrer jeweiligen Sprache und hören, wie Gottes mächtige Taten gelobt werden. Und in diese Sensation des Augenblicks erhebt nun Petrus seine Stimme und da hält er eine aufwühlende Rede. Erst gab es einige Spötter, aber jetzt hören ihm viele zu. Und je länger die Predigt wird, desto mehr Bewegung kommt in die Menge. Das ist eigentlich erstaunlich, weil sonst nach einer gewissen Länge der Predigt, das wissen wir Prediger immer, die Menschen müde werden und irgendwann einschlafen. Und wenn der Letzte eingeschlafen ist, dann sagt man Amen und dann sind alle wieder wach. Also als Petrus so auf die Zielgerade seiner Rede kommt, da können einige seiner Zuhörer nicht mehr schweigen. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und wir fragen dann, was hörten sie denn? Die Leute merken, dass hier Handlungsbedarf besteht. Denn sie fragen, was sollen wir tun? Es muss etwas passieren, das merken sie. Es geht ihnen durchs Herz und sie fragen, was sollen wir tun? Und wir als Hörer und Leser sagen, was war denn da so aufregend? Worüber hat denn Petrus gepredigt? Er hatte über Jesus gepredigt. Habt ihr das mal erlebt, dass Jesus euch, dich persönlich, so in Bewegung gesetzt hat? Dass Jesus dich schon einmal beunruhigt hat? Wir fragen heute ja oft nach Relevanz. Es muss immer etwas mit unserem Alltag zu tun haben. Aber ist eine Rede über Jesus heute überhaupt noch relevant? Petrus hatte gesagt, denkt an das Leben von Jesus und denkt an das Sterben von Jesus. Denn ihr habt ihn mitgekreuzigt und auch wir haben ihn mitgekreuzigt, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Und denkt auch an die Auferstehung von Jesus. Das hatte er besonders ausführlich behandelt, weil daran die Glaubwürdigkeit von Jesus hängt. Und denkt auch an die Himmelfahrt, dass er jetzt Anteil hat an der vollkommenen Macht. Und er kann jederzeit eingreifen in unser Leben. Und wenn ihr das alles bedenkt, dann kommt ihr auf ein eindeutiges Ergebnis von Jesus. So heißt es dann, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Petrus zieht also einen Strich unter die Rechnung und erhält die Summe und sagt, er ist der Herr und er ist der Christus. Es gibt keinen vernünftigen Grund, an Jesus zu zweifeln. Und dennoch habt ihr ihn abgelehnt und gekreuzigt. Aber er ist der Herr. Er ist wirklich Gottes Sohn und darum habt ihr ein Problem. Mit diesem Anspruch ist jeder Mensch konfrontiert. Also wenn wir heute manchmal Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft haben, dann ist es dieser Anspruch, den Jesus für sich immer noch geltend macht. Ich bin der Herr. Wenn wir also darüber nachdenken, wie es möglich war, dass sich Christen aus diesem kleinen Winkel in Israel so schnell über die ganze Erde ausgebreitet haben, dann war es schlicht und ergreifend die Predigt über den Herrn Jesus Christus. Das war ihre Methode, das war ihr Mittel und das war ihr Instrument. Und wenn wir ehrlich sind, daran hat sich bis heute nichts geändert. Wer immer versucht, mit viel Firlefanz und tollen Methoden und tollen Sachen die Menschen in dieser Welt zu begeistern, wird irgendwann in die Irre laufen. Jesus ist immer noch das Zentrum und das Thema unseres ganzen Lebens dieser Welt. Als sie das hörten, so ist es bis heute. Obwohl nun nicht täglich 3000 Menschen zum Glauben in die Gemeinde kommen, also keine Angst, das wird wahrscheinlich in Wächtersbach auch nicht einfach so passieren. Und das war auch damals nicht der Normalfall. Aber dieses verkündigte Wort Gottes von Jesus Christus verändert bis heute das Leben der Menschen grundlegend. In Vers 40 geht es nun um die Rettung. Damit beginnt das. Lasst euch erretten. Wenn ein Haus brennt oder ein Schiff auf hoher See sinkt oder wenn ihr noch mal jetzt kurz zurückdenkt an die brutalen Überschwemmungen, die unser Land überflutet haben in den letzten Wochen, dann verstehen wir ein bisschen von dem Bild der Rettung. Einige, so haben wir das teilweise in den Medien gesehen, einige werden gerettet, andere ertrinken. Oder wenn irgendwo brannte ein Haus und man hatte kein Löschwasser, man kam gar nicht mehr da dran, das ist einfach abgebrannt. Oder wenn ein Angeklagter vor Gericht kurz vor der Urteilsverkündung steht, dann ist die Frage für ihn, welche? Werde ich freigesprochen oder habe ich eine langjährige Haft? Und so muss es ihnen damals gegangen sein. Mit dieser Erkenntnis, wir alle stehen in der Gefahr der ewigen Vernichtung. Wir alle sind verloren. Wir sitzen von Geburt an auf der Anklagebank. Wir haben alle gegen Gott gesündigt. Jeder von uns ist schuldig, egal wer wir in dieser Welt sind oder was wir bisher überhaupt getan haben. Und im Brief an die Gemeinde in Thessaloniki schreibt Paulus, wenn unser Herr Jesus umgeben von seinen Engeln mit seiner ganzen Macht wiederkommen wird, dann werden all diejenigen, die Gott nicht kennen und das Evangelium von Christus nicht annehmen wollten, aus der Nähe Jesu und all seiner Herrlichkeit verbannt, für sie eine furchtbare Strafe. Das geht ihnen hier also durch Mark und Bein. Dieser Schrecken fährt ihnen in die Glieder. Und dann gibt es wenigstens zwei mögliche Reaktionen. Wir lesen in der Apostelgeschichte bei Stephanus, da ergrimmten sie auch in ihren Herzen und sie knirschten mit den Zähnen und dann haben sie ihn gesteinigt. Ich hörte mal von einem Kirchenvorsteher, dem während einer Predigt das Wort Gottes so mitten durchs Herz ging. Und seine Schuld wurde ihm bewusst, aber er knirschte mit den Zähnen, er wollte sich darunter nicht beugen. Und von da an bekämpfte er den Pastor bis aufs Messer. Er ließ kein gutes Haar mehr an diesem Mann, weil er sich einfach nicht unter diese Sünde beugen wollte, durch die Verkündigung, die ihm einfach nicht gefiel. Das ist eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, wenn Gottes Wort irgendetwas in unserem Leben aufdeckt. Eine andere Möglichkeit ist beispielsweise der Gefängnisaufseher in Philippi. Nach einem Erdbeben, da hat er entdeckt, dass alle Gefängnistüren offen standen und da wollte er sich selbst zunächst das Leben nehmen. Aber dann fragt er Paulus, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und sie antworteten gemeinsam, Paulus und Silas sind ja dort unterwegs im Gefängnis, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Und wenn man diese Geschichte liest, ihr könnt das in Apostelgeschichte 16 nochmal nachlesen, dann nimmt er die beiden so mit nach Hause und die ganze Nacht erzählen sie von Jesus und dann lässt er sich mit seiner Familie taufen. Sie haben ein Festmahl, sie freuen sich über Gottes Wirken und den neu gewonnenen Glauben, alles mitten in der Nacht. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich weiß nicht, was die Nachbarn gesagt haben und ob die damit zufrieden waren. Für die bedeutet das wahrscheinlich auch schlaflose Nächte. Also Petrus antwortet hier auf die Frage, was sollen wir tun? Tut Buße, denkt um, es geht ihnen nicht nur durchs Herz, sondern die Bibel ist da sehr offen und ehrlich, es geht heran an die Sünde. Nicht nur ans Herz, sondern heran an die Sünde. Es veränderte ihr Denken. Metanoia, im Griechischen ein fantastisches Wort, ein richtig dynamisch, aggressives Wort. Von seinem alten Leben sich abkehren, von der Sünde sich abkehren, umdenken und umkehren. Und die Gemeinde in Rom schrieb Paulus, passt euch in eurem Denken und Verhalten nicht einer Welt an, die Gott nicht kennt, sondern lasst euch umgestalten. Also nicht so ein bisschen kosmetische Kurskorrektur von Zeit zu Zeit, sondern radikale Umkehr vom alten Leben. Von Anfang an gab es ja eine klare Trennung zwischen Menschen, die ohne Gott ihr Leben versuchten und denen, die aus der Welt durch Gottes Handeln zur Gemeinde hinzugefügt wurden. Das war von Anfang an immer irgendwie klar, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und deswegen sehen wir in allen Briefen des Neuen Testamentes, die ja alle an Christen geschrieben sind, in welchen Gebundenheiten sie vorher gelebt hatten, also bevor sie Christen wurden. Paulus schreibt beispielsweise an die Epheser, ich ermahne euch eindringlich im Namen Jesu, führt nicht länger ein Leben, wie ihr es gewohnt wart, als ihr Jesus noch nicht kanntet. Damals habt ihr euch mit lächerlichen Dingen abgegeben. Euer Denken war alles andere als erleuchtet und ihr hattet nicht die geringste Ahnung davon, was für ein Leben Gott euch anbieten möchte. Im Gegenteil, manche von euch ließen diese Botschaft erst gar nicht an sich heran. Durch ihren ausschweifenden Lebensstil war ihr Herz verhärtet, ihre Empfindungen stumpf geworden. Sie wurden von ihrer Habgier beherrscht, die sie auf der Suche nach immer neuen Vergnügungen trieb. Und Petrus ermahnt hier nach Pfingsten in dieser Ansprache, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Was ist denn verkehrtes Geschlecht? Paulus der schreibt: Solche Menschen, die merken oft gar nicht, dass sie vom Bösen beherrscht werden. Aber wenn man ihren bewussten Ungehorsam gegen Gott sieht, ihre unbeherrschbare Triebhaftigkeit bis in die Gedanken hinein oder ihren tief verwurzelten Zorn, dann weiß man, wer in ihrem Leben in Wirklichkeit das Sagen hat. Und genau hier hat Gott eingegriffen. Warum ist die Menschheit in all den Bemühungen, sich selbst zu helfen, von Generation zu Generation gescheitert? Warum? Weil der Teufel all unsere Arbeit immer wieder zunichte macht und scheitern lässt. Wir können es noch so toll versuchen. Er lähmt uns, er blendet unseren menschlichen Verstand, er verdreht es, er verbiegt es und pervertiert unser Leben. Und wir können uns aus eigener Kraft daraus nicht befreien. Das ist ein Dilemma und wir merken es weithin nicht. Man probiert es immer wieder neu ausprobieren. Deswegen tut Buße, denkt um. Wenn Gottes Wort an die Sünde herangeht, und das ist ja die Wirkung des Wortes Gottes, dann gebe ich zu, ja, das stimmt. Ich habe meine Augen, ich habe mein Herz verschlossen, ich habe keine Entschuldigung, ich habe es einfach nicht im Griff. Ich lebe selbstbestimmt, ich habe mich zu wirklich schlimmen und bösen Dingen hin entwickelt. Und die passen zu dem Wort Gottes schon lange nicht mehr. Erst wird das, wenn man so in der Seelsorge mit Menschen sich unterhält, erst wird das manchmal so mit hermeneutischen Fragen abgetan. Ah, ich verstehe eben das Wort Gottes anders als du. Ja. Und dann lässt man irgendwann nur noch das gelten, was einem so selbst in den Kram passt, bis man sich nach und nach ganz abwendet. Das ist oft so der Weg auch von Christus weg, aus der Gemeinde heraus. Das sind immer wieder die gleichen Muster. Wenn wir ein Leben mit Christus beginnen, dann bekennen wir die Schuld unseres ganzen alten Lebens. Und wenn wir dann mit Jesus leben, dann hört das nicht auf. Dann dürfen wir uns täglich reinigen lassen, indem wir unsere Sünden bekennen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünde. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus sagt hier nicht, tauft euch selbst, sondern lasst euch taufen. Es gab ja zur damaligen Zeit die Proselytentaufe. Also wenn jemand eingegliedert werden wollte in die Gemeinschaft, dann tauchte er sich selbst unter. So ähnlich wie ihr, die Maske dann aufzieht und dann kommt man rein und dann gehört man so dazu. Christliche Taufe war immer anders. Christliche Taufe ist passiv. Ich kann mir meine Sünden nicht selbst vergeben. Jetzt haben wir nicht die Zeit, hier über Taufe zu reden, obwohl ich da immer wieder gerne drüber geredet habe. Und noch lieber habe ich Menschen getauft, aber das hat Dennis, glaube ich, auch. Taufe ist etwas Wunderbares, ein tolles Fest. Taufe ist im Grunde wie so ein Startpaket für ein ganzes Leben mit Jesus. Wir wissen, die Taufe rettet nicht, sondern das tut der Glaube an Jesus. Aber bildlich gesprochen bekenne ich mit der Taufe, dass mein altes Leben in den Gerichtsfluten des Wassers untergeht und stirbt und ich zu neuem Leben unter dem Zuspruch Gottes berufen bin. Das geschieht in der Öffentlichkeit und verbindet mich dann mit der Gemeinschaft aller Glaubenden, aber natürlich auch konkret in einer Ortsgemeinde. Die Taufe geschieht nicht auf unseren eigenen Namen, nicht wir tun etwas für Jesus, indem wir uns taufen lassen. Das ist oft ein Missverständnis, sondern er hat meine Rechnung bezahlt. Das heißt, die Schuld nimmt er auf sich. Wenn ich mich taufen lasse, dann ist das etwas, was er für mich tut. Und ich bekenne, dass er hat es für mich getan. Ein dritter und letzter Punkt in diesem Abschnitt. Es durchbohrt nicht nur ihr Herz, es geht nicht nur dieses Wort Gottes an die Sünde heran, sondern es belebt auch das Lebenshaus. Nachdem ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, wurdet ihr durch den Heiligen Geist, den Gott euch verheißen hat, wie ein kostbarer Brief versiegelt. Euch wurde der Geist Gottes als erster Anteil an eurem Erbe geschenkt. Durch ihn wisst ihr, dass ihr erlöst und somit Gottes Eigentum geworden seid. Was für ein Grund, seine Herrlichkeit immer wieder zu preisen. Also, Gott markiert sozusagen seinen Besitzanspruch auf unser Leben. Du gehörst mir. Er tröstet uns, er fördert den Hunger nach der biblischen Wahrheit, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir darin forschen. Er räumt auch auf in unserem Lebenshaus. Er macht mich auf Schuld aufmerksam, bringt mich zur Umkehr, erinnert mich an Dinge, die falsch gelaufen sind und macht mich auf Menschen aufmerksam, für die ich nun plötzlich sorgen muss, sorgen soll. Er rüstet mich aus, sein Bote und Zeuge zu sein, ein Segen zu sein in dieser Welt. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also Gott will, dass noch mehr Menschen in seine Gemeinde kommen. Er will sie in seine Gemeinde holen und deswegen ermutigt er uns durch seinen Geist, die Wahrheit des Evangeliums weiterzusagen, mit anderen Menschen zu teilen. Und dazu gebraucht er uns alle. Das ist nie nur die Aufgabe der Ältesten oder der Gemeindeleitung oder des Pastors. Keine Spezialaufträge, sondern das ist Auftrag jedes einzelnen Christen. Und hier liegt das ganze Geheimnis, dass ein oberflächlicher Betrachter niemals verstehen kann. Also warum die Gemeinde Jesu über all die Jahrhunderte immer weiter sich ausbreiten konnte, trotz all der Widerstände und trotz der Verfolgungen, trotz des Missbrauchs und der Kreuzzüge und was da an vielen Irrlehren gewesen ist im Namen der Bibel, weil sie nicht aus menschlichen Kräften lebt, nicht aus menschlichen Ideen lebt, sondern weil der lebendige Gott sie ins Leben gerufen hat, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und hier sollen Menschen die Chance haben, inmitten der Menschen, die ohne Gott leben wollen, zum Schöpfer zurückzufinden, ewiges Leben zu finden, Schutz für Schutzlose erleben und erfahren zu können. Und diesen Auftrag sollten wir als Gemeinde nie vergessen. Nun seid ihr manche ja so in die Jahre gekommen. Nicht? Ich kenne euch jetzt bald 10 Jahre, noch nicht ganz, aber man wird dann älter. Ich gucke immer gerne Bilder an, so aus früheren Jahren, wenn Leute so 40, 50 Jahre älter geworden sind, vor allen Dingen, wenn man sich lange nicht gesehen hat. Wir sind so in die Jahre gekommen, aber an dem Auftrag hat sich nichts verändert. Gottes Wort hat nichts eingebüßt von seiner Durchschlagskraft. Gottes Wort geht durch das Herz hindurch. Hast du das erfahren? Kennst du das persönlich? Es geht heran an die Sünde. Und dann ist die Frage, habe ich Vergebung in Anspruch genommen? Und dann geht es herein in mein Lebenshaus. Und die Frage ist, ob Jesus tatsächlich Herr und König meines Lebens ist, der den Kurs all meiner Entscheidungen bestimmen darf. Hier bin ich, sende mich, und dann wird es spannend, was dann kommt. Und das hört nicht auf. Ja, auch wenn man 70, 80 Jahre geworden ist oder noch älter, das hört nie auf. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und Jesus sagte es mit anderen Worten: Was nützt es denn einem Menschen, wenn er alles gewinnt, was diese Welt zu bieten hat, dabei aber seelisch zugrunde geht? Und noch etwas geschieht, die nun sein Wort annahmen. Er fügt uns zu seiner Gemeinde hinzu. Er fügt uns zu seiner Gemeinde hinzu. Das ist nicht so, dass wir da stolz drauf sein könnten, so nach dem Motto, ja, werde ich Mitglied wie in jedem Gartenverein und in jedem Hundeclub. Nein, Er fügt uns seiner Gemeinde hinzu. Es ist ein Riesenunterschied. Damals 3000 Menschen. Ich werde nicht Christ, weil ich in einem christlichen Land geboren bin oder meine Eltern Christen waren. Ich sage das immer wieder Menschen, die so vor der Frage stehen, soll ich Mitglied werden? Ich kann auch überhaupt nicht bei Gott mit einem anständigen Leben punkten oder mich entscheiden, einer Gemeinde so beizutreten, wie man irgendeinem Verein beitritt. Ich kann mich zwar entscheiden, ein religiöses Leben führen zu wollen, aber ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist das tot. Nicht mehr als ein bedrückendes Pflichtgefühl. Und ich habe viele Menschen in Gemeinden kennengelernt, die so mit einem Pflichtgefühl in die Gottesdienste kamen, in die Gebetsstunden und wo immerhin, ja, man musste das tun, weil jemand das gesagt hat. Wenn einem irgendwas nicht passt, das geht ja dann weiter, dann macht man eine Reformbewegung. Sagt man, ja, das gefällt mir hier in der Gemeinde nicht und einige Zeit später wieder eine andere. Man versucht alles Mögliche an und in der Gemeinde zu ändern, bis es einem passt. Und so kommen dann Ideen und gehen wieder wie die Mode. Heute im Mainstream, morgen schon wieder mega out. Heute bejubelt, morgen verspottet. Das Erfolgsgeheimnis der christlichen Gemeinde, das ist kein Geheimnis, sondern es ist der lebendige Herr Jesus Christus. Und dieser Herr, der mischt sich bis heute kräftig in das Leben von uns Menschen ein, auch von euch hier in Wächtersbach. Das ist auch da unsere Chance. Und wo er das Leben eines Menschen packt, da geht es hindurch durchs Herz, da geht es heran an die Sünde. Und da kommt er herein in mein Lebenshaus und er holt mich heraus aus dem Gericht und fügt mich hinzu seiner Gemeinde. Was für ein Vorrecht, dieser großen Bewegung angehören zu dürfen. Welch ein Vorrecht, diesem mächtigen Herrn gehören zu dürfen, in seinem Schutz leben zu dürfen, den anrufen zu dürfen, von ihm getragen zu werden und von ihm die Gewissheit zu bekommen, ich bringe dich sicher ans Ziel, denn er kommt zum Ziel. Wer kann da schweigen? Deswegen meine Ermutigung an euch, ich will nicht sagen meine Ermahnung, meine Ermutigung, lasst uns hinausgehen und noch viele Menschen hereinrufen in diese Bewegung. Und ich glaube, es wäre jetzt eine ganz andere Predigt. Es geht immer wieder darum, dass wir, so wie Jesus das getan hat, ganz viel Mitgefühl haben mit den Menschen um uns herum, auch mit denen, die Christus noch gar nicht kennen. Mitgefühl, nicht einfach ihnen was überstülpen. Wow, war eine tolle Predigt und jetzt sage ich dir mal Punkt 1, 2, 3. Nein, wo stehen die Menschen? Was bewegt sie? Aber Gott sucht sie und er möchte jeden von uns dazu gebrauchen. Jetzt singen wir Beleb dein Werk, o Herr, Lied Nummer 306. Und das ist so ein Lied, ich kenne das, hat man manchmal dann so bei Evangelisationen immer gesungen, ja, so nach dem Motto, wir haben alles gehört, wir haben es verstanden, aber Herr, das ist jetzt deine Sache, nicht? Beleb dein Werk, du kriegst das schon irgendwie hin. Bedenkt immer, er will es mit uns und durch uns tun. Der tut es. Ohne ihn hätten wir da gar keine Chance. Aber er will uns, jeden Einzelnen, dazu gebrauchen.